Thema zukunftsfähig, Fragezeichen. Ridepooling ist hier nochmal am Beispiel Ecobus. Ich greife das von meinem Vorredner, von Herrn Monheim auf. Diese Sache, wenn man natürlich dem motorisierten Individualverkehr oder dem Pkw seine Marktführerschaft streitig machen muss, dann muss das billig und bequem sein. Das muss genauso von Tür zu Tür gehen. Und das ist das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und es wird gleich klar werden, dass wir da schon etwas weiter sind als nur der einfache Rufbus. Das war also, wie gesagt, ein Forschungsprojekt am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Das sehen Sie links auf dem Bild aus der Vogelperspektive oder moderner gesagt aus der Drohnenperspektive. Das war ein gemeinsames interdisziplinäres Forschungsprojekt mit Sozialwissenschaften. Es gibt eine ganze Menge Forschungsbedarf zu diesen Ridepooling-Systemen. Es war nicht klar, was kann man allgemein über die Akzeptanz sagen, was sind allgemeine Voraussetzungen. Es gab Fallstudien, aber nichts Übergreifendes. Und das Skalierungsverhalten, natürlich, wenn Sie etwas groß ausrollen wollen, dann nützen Fallstudien nicht so viel. Sie müssen wissen, wie skaliert denn das, wenn ich jetzt die Nachfragefrequenz nicht erhöhe, was für Kenngrößen ändern sich dann wie? Und das kann man mit den Methoden der statistischen Physik ganz gut behandeln. Und wir arbeiten sowieso an komplexen und aktiven Fluiden. Für uns ist der Verkehr ein aktives Fluid. Sie haben ganz viele Teilchen, die sich bewegen, miteinander interagieren. Das ist ein aktives Fluid und daran arbeiten wir sowieso. Daher dieses Forschungsprojekt. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns das mal ein bisschen genauer angeschaut. Das nennt man Mobilität. Das ist natürlich keine Mobilität, sondern das Gegenteil. Das ist ein Stau. Wie schon angeklungen ist, hat typischerweise gerade im Berufsverkehr ungefähr 1,1 Personen pro Fahrzeug. Das ist eine katastrophale Verschwendung von Ressourcen natürlich. Sie verschaffen eine ganze Tonne Blech durch die Gegend, nur weil Sie einen Menschen von A nach B bringen wollen. Da gibt es natürlich die alte Idee des Ridepooling. Sie haben viele Leute, sehen Sie im Stau, die haben ganz offenkundig ganz ähnliche Routen, sonst würden Sie ja nicht im selben Stau stehen. Und die Idee ist, man hat eine Zentrale, das gibt es schon lange, das Konzept, da kann man eben anrufen und sagen, ich möchte dann und dann von diesem A nach diesem B. Und dann gibt es so kleine Shuttles, die fahren die herum, sammeln die Leute auf und setzen sie wieder ab und haben eben dann deutlich mehr Passagiere in einem Fahrzeug. Und auf diese Weise wird eben dann das Verkehrsaufkommen entsprechend durch die Pooling, um die Poolingrate reduziert. Entsprechend weniger Fahrzeuge haben Sie auf der Straße. Da gibt es aber auch noch viel Forschungsbedarf. Wie gesagt, bisher gab es eigentlich nur Fallstudien. Es ist nicht bekannt, wie skaliert so ein System. Wenn Sie das wirklich groß ausrollen wollen, welche Performance können Sie da wirklich erwarten, wenn Sie das größer machen? Bis jetzt gab es immer so Systeme mit nur ganz wenigen Fahrzeugen, die waren noch meistens händisch dann bedient, diese Routenkombination. Ist ein solches System massentransportfähig? Das ist die Frage der Skalierung. Denn dieses Routenkombinationsproblem, das gibt es schon viel Literatur drüber, das ist ein altes mathematisches Problem, das ist, wie die Computerwissenschaftler sagen, NP-hard. Das ist im Prinzip das Traveling Salesman Problem, nur nochmal viel, viel höher dimensional. Das skaliert die Rechenzeit exponentiell mit der Zahl der Routen, die Sie komponieren müssen. Und da ist die Frage, wenn das ein Massentransportmittel ist, wenn Sie in Shanghai mal umrechnen, hätten Sie ungefähr 60 Anfragen pro Sekunde, wenn Sie alles zusammennehmen. Geht das überhaupt mit dem größten Computer? Wie geht das von der Rechenzeit her? Also wie skaliert das? Und natürlich dann betriebswirtschaftliche Aspekte, welchen Kostendeckungsgrad kann man mit sowas erreichen? Naja, wie machen wir sowas dann? Also die Frage ist natürlich, die Frage, die sich aus dem ergibt, die war auch schon im Titel, ist das Ganze zukunftsfähig im Bereich Verkehrswende? Und das haben wir uns ein bisschen genauer angeschaut. Wie machen wir sowas? Wir machen erstmal ein bisschen Theorie. Allgemeine Theorie für solche Systeme. Da stellt man dann fest, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, da kann man solche Nachfragekenngrößen definieren und berechnen, dimensionslose Größen, die sagen, wie groß ist das System, was braucht das System. Jetzt hier anhand von ein paar Beispielen ist auch Göttingen und das Eichsfeld dabei. Und dann kann man zu solchen Diagrammen kommen. Die ist jetzt diese Nachfragekenngröße nach oben aufgetragen und nach rechts so eine normierte Betriebskostenkenngröße, die halt sagt, was müssen Sie ausgeben für so ein Fahrzeug. Und Sie sehen, da gibt es also zwei so diese beiden gestrichelten Linien hier, die sagen, also hier, das sind die typischen Betriebskosten von so einem Kleinbus, wie man für sowas brauchen würde, jetzt dimensionslos entsprechend ausgedrückt, wenn Sie noch Fahrpersonal bezahlen müssen. Und wenn Sie einen autonomen Kleinbus haben, dann sparen Sie das Fahrpersonal. Das macht also sehr, sehr viel aus. Und wenn Sie jetzt hier diese ganzen kleinen Kreise anschauen, die korrespondieren genau zu diesen Zeilen. Und Sie sehen also im ländlichen Bereich hier, Eichsfeld ist hier mal gezeigt und sogar eine kleinere Stadt wie Göttingen. Da ist es so, da sind Sie wirklich hier im Grenznutzen. Das ist jetzt für uns erstmal eine gute Nachricht, denn es ist immer gut, wenn aus der Theorie was richtig rauskommt, was man schon weiß. Denn das war schon bekannt, mit einem klassischen Rufbussystem können Sie praktisch im ländlichen Bereich nicht wirklich kostendeckend fahren. Das war schon bekannt aus Fallstudien und es ist schön, dass das aus der Allgemeinen hier, aus der Mean-Field-Theorie auch so richtig rauskommt. Das ist schon mal validiert. Aber wir haben natürlich noch mehr Bedarf. Wir wollen ja auch wissen, wie sieht es mit der Akzeptanz aus. Da müssen wir wirklich ins Feld gehen und Experimente machen. Machen wir immer gerne, wir machen eine Theorie, dann machen wir ein Experiment im Labor und schauen, ob das Ganze auch stimmt. Und für uns ist das Labor eben natürlich die Welt draußen. Wir haben also dann eine entsprechende Software geschrieben. Wie gesagt, dieses einfache Rufbussystem für die Routenkombination, das ist praktisch bekannt, wie das geht. Und damit ein Computer gefüttert, der also jetzt per Funk die Nutzer, auch ein Callcenter für die Leute, die jetzt nicht so wie mit dem Smartphone unterwegs sind oder einem Webinterface auf der einen Seite und so eine Kleinbusflotte auf der anderen Seite miteinander verbindet und mit einem geeigneten Algorithmus dann das tut, was früher die Person an dem Telefon gemacht hat, dann einfach händisch die Routen kombiniert. Wenn es viele werden, dann muss es eben ein Computer machen und einen Algorithmus reingefüttert, der das automatisch macht. Und dann sind wir losgefahren. Wir haben also mit Förderung, auch mit EU-Förderung und auch Förderung aus Berlin in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig und mit dem Zentralverband Zentralverband Südniedersachsen zwei Pilotprojekte gefahren. Wir hatten hier solche kleinen Mercedes Sprinter, kleine Achtsitzer. Die sind dann gefahren, einmal parallel zu dem Bad Gandersheimer Domfestspiel hier im Raum Bad Gandersheim-Kahlefeld. Und dieser dunkle Bereich, das ist dieser Bediengebietbereich, den wir fahren durften. Da hat die Landesnahverkehrsgesellschaft ganz genau darauf geschaut, dass wir da nicht über die Grenze gefahren sind, weil sie Angst hatte, vor allen Dingen, dass wir die Relation, wir durften nach Kreiensen fahren, aber wir durften die Relation nach Bad Gandersheim nicht bedienen, weil die Landesnahverkehrsgesellschaft Angst hatte, dass wir die Bahnlinie kannibalisieren, die zwischen Kreiensen und Bad Gandersheim ist. Und das ist natürlich immer die Angst, dass man auch Parallelverkehr und dann zieht man da aus den Linien die Leute raus. Dazu werde ich nachher noch was sagen. Ein zweiteres, direkt anschließendes Pilotprojekt war dann im Oberharz. Das war ein recht eher größeres Gebiet. Ich zeige das mal hier etwas im Detail. Also wir haben mit Bad Gandersheim eine Fläche gehabt von 85 Quadratkilometern, hat ungefähr 13.000 Einwohner bedient. Dort gab es überhaupt keine Linien, also in diesem Gebiet gab es überhaupt keine Liniendienste, dort konnte man also ruhig fahren. Interessanterweise im Oberharz, da gibt es durchaus Linien. Wie haben wir das gelöst? Wir durften trotzdem fahren, weil wir die Betreiber der Liniendienste, das war der Bahnbus, die haben wir dafür gewonnen, dass sie auch die Betreiber unserer Busse sind. Das heißt, bei denen war das egal, an wen sie, für welches Fahrzeug sie das Ticket verkaufen. Deswegen haben wir da gut zusammengearbeitet. Das war ein größeres Gebiet. Das waren ungefähr über 60.000 Einwohner und ungefähr 470 Quadratkilometer. Wir haben hier in Bad Gandersheim dann auch richtig eine Werbekampagne gehabt. Also gab dann wirklich schöne Plakate und, und Flyer und all das. Wir haben sehr schnell Volllast gehabt. Das ist sehr, sehr gut angenommen worden, das System, sodass wir im Oberharz, das ist ja woanders, aber es hatte sich bis dahin rumgesprochen, wir mussten nach der Inauguralveranstaltung hier am 10. August überhaupt keine Werbung mehr machen. Sie sehen hier, das ist aufgeteilt, das ist in der Zeitraum von den ersten 3 Monaten. In wenigen Tagen hatten wir 100 Fahrten pro Tag. Und nach 3 Monaten waren wir hier bei 250 Fahrten pro Tag, das war Volllast, mehr konnten wir überhaupt nicht fahren. Wir hatten also bis zu 9 Fahrzeuge, hier jede Farbe ist eins dieser Fahrzeuge und das ist eben, sind die Betriebsdaten. Das ist wahnsinnig schnell angenommen worden, die Leute haben es das gewissermaßen aus der Hand gerissen. Ein paar Kenndaten, also Sie sehen, wir haben die Die blaue Kurve, das ist die Zahl der registrierten Nutzer, die ging also von jetzt über 2 Monate schnell nach oben. Hier sind wir, das sind 6.000. Wir hatten am Ende des Projekts, waren 30% der Einwohner bei uns registrierte Nutzer am Ende der 7 Monate Laufzeit. Und hier haben Sie gesehen, am Anfang hatten wir sehr viele neue Registrierte pro Tag und das hatten eigentlich jeden Tag immer noch 30 neu registrierte Kunden. Ein paar Daten, das ist natürlich ganz wichtig, weil die Frage des Pooling, ja, wie viele Leute kriege ich wirklich gemeinsam in so ein Fahrzeug, das ist ja das, was das Taxi nicht tun darf, das ist bei denen verboten und das machen wir aber gerade eben, um die Zahl der Fahrzeuge, die wir brauchen, möglichst klein zu halten. Und da können Sie sehen, also das ist diese eine Fahrgast maximal hier, das wäre beim Taxi, wobei das Taxi natürlich die Hälfte leer fährt, weil es ja zum nächsten Auftrag fährt. Und hier sehen Sie, wie viele Leute da teilweise mitgefahren sind. Und natürlich haben wir auch Leerfahrten zwischendrin. Das liegt auch daran, dass wir mit nur 9 Fahrzeugen maximal auf dem riesigen Gebiet natürlich noch ganz niedrigen Nutzung sind. Da ist noch kein hohes Pooling zu erwarten. Ein bisschen genauer als Daten. Hier ist mal aufgetragen, die wirklich bediente Distanz gegenüber der Distanz, die Leute mit dem Privat-Pkw hätten fahren müssen. Und da sehen Sie also hier, das hier eine gerade mit Steigung 1, das ist der motorisierte Individualverkehr. Der Rot ist Taxi, ist Steigung 2, die fahren über die halbe Strecke leer. Und Sie sehen hier die blauen Punkte, das sind unsere Daten. Wir sind also durch das Pooling doppelt so gut wie das Taxi, aber noch nicht besser als der motorisierte Individualverkehr in der Bilanz, weil natürlich wir mit so wenig Fahrzeugen noch kein besseres Pooling hinbekommen. Wenn man das aufträgt gegen die Zahl der Fahrzeuge, wir haben das ein bisschen variiert, da sehen Sie aber auch, dass die Theorie, die ja vorhin auch schon richtig lag mit der Einschätzung, dass da auch ganz gut dazu passt. Und Sie sehen, wenn es jetzt hier ist die Poolingrate aufgetragen gegen die Anzahl der Shuttles, die wir im Einsatz hatten. Sie sehen, wenn wir also einfach gesagt hätten, wir nehmen 50 Shuttles, dann sind wir hier hinten, dann wäre die Poolingrate hochgegangen. Also da kann man schon, so in Grenznutzen fahren. Man hätte, um es genauer zu sagen, wir hatten also einen Kostendeckungsgrad von etwa 13%. Wir wären dann ungefähr in die Nähe gekommen von einem Kostendeckungsgrad, wie man im ÖPNV auch mitunter hat, vielleicht so 50% oder so. Aber das wollten wir ja gar nicht. Wir haben uns gefreut, dass wir so viel, natürlich über den Umweltpreis haben wir uns sehr gefreut und darüber, dass wir wirklich jede dritte Einwohner am Schluss bei uns Kunde waren. Es ging ja weiter hoch. Aber wir wollten das so gar nicht weiterführen, denn wir machen natürlich einen Konkurrenzbetrieb zu Liniendiensten. Und das ist nicht zukunftsfähig. Das will man nicht. Warum? Wir wollen das Pooling ja möglichst hoch haben. Es gibt kein besseres Pooling als in einem Linienfahrzeug. Da kommen hunderte von Leuten rein. In so ein Buschen können Sie schon allein wegen der Beförderungsbestimmung die mehr als 8 Leute drin haben. Das kann also nicht die Zukunft alleine sein. Andererseits wollen wir Tür-zu-Tür-Betrieb. Also was machen wir? Jetzt gehen wir eben den nächsten Schritt. Wir machen bimodalen On-Demand-Verkehr. Die Idee ist, wir erhöhen die Pooling-Rate, indem wir die Linienverkehre integrieren. Hier haben Sie das beste Pooling, das Sie haben können, irgendwie so ein S-Bahn-Zug oder sowas. Und da haben Sie typischerweise irgendwie so ein Liniennetz. In New York sieht das dann wirklich so aus. In Berlin ist es ein bisschen verbogen, aber im Prinzip haben Sie die Fläche belegt mit so einem Netz aus Linien. Das Problem ist aber natürlich ganz klar, das ist deswegen keine überzeugende oder attraktive Konkurrenz zum Privat-Pkw, weil wenn jemand von A nach B will und da ist nicht zufällig eine Haltestelle, dann ist es nicht attraktiv. Das Auto steht vor der Tür, klang ja schon an. Daher die Idee, man kombiniert das eben mit diesen Shuttles. Man hat die Shuttles auch fahren und die erledigen die viel zitierte letzte Meile bis zum jeweiligen A bzw. B. Und was das System tun muss, ist jetzt noch was deutlich Komplexeres, als nur diese Routen zu kombinieren. Das muss es ja immer noch machen, denn hier diese Shuttles wollen natürlich immer noch verschiedene Fahranfragen miteinander kombinieren, um die Zahl der Fahrzeuge möglichst klein zu halten und das Pooling hochzuhalten. Aber ich habe jetzt 2 Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Ich kann zum Beispiel sagen, na, wir fahren dich einfach direkt mit so einem Buschen. Oder, wenn die Linie passt, wir fahren dich hier zu der Haltestelle, du fährst 2 Haltestellen, wir holen dich hier ab und bringen dich dahin. Das sind 2 Alternativen und das System muss jetzt entscheiden, was machen wir. Das ist ein sehr komplexes Optimierungsproblem. Warum ist das so komplex? weil sie eventuell einen Zielkonflikt haben. Denn sie wollen natürlich einen möglichst raschen Transport, weil sie eine gute User Experience haben wollen, damit das angenommen wird. Sie wollen aber auch möglichst geringe Emissionen. Also sie können natürlich hier von A nach B direkt fahren, aber da haben sie mehr Emissionen, als wenn sie hier die Linie einbinden. Ist natürlich für Kunden ein bisschen unangenehm, hier umsteigen zu müssen. Das muss man sehen, was die Akzeptanz macht. Unsere Forschung haben ergeben, die Kunden sind da sehr forgiving. Die sind sehr durchaus bereit, umzusteigen. Alles Mögliche, was uns die Autoindustrie, sage ich mal so deutlich, immer vorgelogen hat, was die Leute nicht wollen. Wie zum Beispiel, nein, die steigen ja nicht gerne mit anderen in ein Fahrzeug. Alles falsch, 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 haben wir durch viele Nachfragen auch ganz professionelle Fragebogenaktionen mit den Sozialwissenschaftlern erhoben und ist auch in guten Journalen publiziert. Das ist alles falsch. Und das Umsteigen machen die Leute auch. Das ist auch dabei klar geworden. Also, was wir machen ist, wir müssen jetzt erstmal simulieren, wie funktioniert denn jetzt so ein System? Wie viele Emissionen habe ich denn in welchem Fall und welchen Verlust an Bedienqualität habe ich? Und um so einen Zielkonflikt abzubilden, da gibt es ein mathematisches Werkzeug, das wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannt ist, aber vielleicht nicht allen, das sind die sogenannten Pareto-Fronten. Also hier ist mal aufgetragen, so ein normierter Energiebedarf, das ist ja der Energiebedarf im bimodalen System, da haben wir also Kenngrößen von einschlägigen Fahrzeugen hergenommen. Der bimodale Energiebedarf von diesem kombinierten System geteilt durch den Sie hätten, wenn Sie mit MIV fahren würden. Und hier unten ist aufgetragen, die Fahrzeit, die Sie im normalen MIV gehabt hätten, geteilt durch die Fahrzeit, die Sie mit dem ÖPNV dann haben, mit diesem bimodalen. Also da wollen Sie, das heißt, wie schnell das System letztendlich ist. Natürlich ist der ÖPNV immer langsamer, wir müssen irgendwie umsteigen, ganz normal. Aber das haben wir gesehen beim 9-Euro-Ticket, das ist den Leuten völlig egal. Was für Fahrzeiten haben die Leute in Kauf genommen? Überhaupt kein Problem, die Leute wollen sowas, aber trotzdem ist es gut, das zu wissen. Sie wollen natürlich möglichst hohe Qualität, das heißt, sie möchten möglichst weit rechts und sie möchten möglichst tief, also sie möchten nach unten rechts möglichst geringen Energiebedarf bei möglichst hoher Qualität. So, und diese Pareto-Fronten, die haben wir jetzt einfach mal simuliert, haben wir mal gerechnet. Im ländlichen, das heißt einfach variiert diese Kenngröße, die ich auf der ersten Folie hatte, die ergibt sich einfach aus der typischen Anfragefrequenz pro Einwohner und der Einwohnerdichte, also Sie haben so eine Anfragefrequenzdichte, die kann man variieren. Und im ländlichen Bereich zum Beispiel bekommen Sie jetzt so eine Pareto-Front. Was sagt diese Pareto-Front? Die sagt, wenn Sie zum Beispiel hier bei einer Qualität von 0,4, also irgendwie 2,5 mal so viel Zeit brauchen Sie wie mit dem MIV, wenn Sie da tiefer kommen wollen mit den Emissionen, also 0,56 oder so hier, wenn Sie noch tiefer runter wollen, dann müssen Sie hier nach links ausweichen. Die sagt, Sie können hier oben beliebig sein, aber das sind die besten Punkte nach unten, also Sie kommen nicht unter diese Front. Das ist das, was die Pareto-Front sagt. Und Sie sehen, wenn Sie jetzt die Nachfrage etwas erhöhen, wenn Sie in den Superbahnraum gehen oder gar in den U-Bahn, da kommen Sie leicht hier bei einer sehr vernünftigen Qualität von so ungefähr der 0,5, also ungefähr der doppelten Fahrzeit, kommen Sie leicht hier um den Energiebedarf auf 30% absenken. Die Frage ist natürlich, kann man sowas auch praktisch umsetzen und wie verhält sich das dann? Ganz wichtiger Punkt noch, der Energiebedarf ist natürlich nicht alles. Ich muss natürlich auch noch überlegen, was ist denn hier die Maschenweite relativ zur typischen Fahrdistanz. Und da, weil wir gerade vorhin sprachen über die Dichte des Straßennetzes, Herr Monheim hat ja gesagt, es gab früher ein Schienennetz, diese sehr, sehr dichte Schienennetz in Deutschland. Und da könnte natürlich jetzt jemand kommen und sagen, naja, das ist ja furchtbar, wenn jetzt so ein System kommt, dann müssen wir so viele Milliarden wieder in ein teures Schienennetz stecken, wird das denn nicht alles viel zu teuer? Die Tatsache ist, wir haben mal gerechnet für verschiedene Maschenweiten. Wenn Sie die Maschenweite zu klein machen, dann wird es sogar schlechter. Das ist ganz erstaunlich. Das ist erstmal kontraintuitiv, aber es ist tatsächlich so. Das liegt daran, dass Sie dann mit den Shuttles kürzer fahren, dann poolen Sie da weniger, dann haben Sie im Effekt letztens mehr Fahrzeuge auf der Straße, als wenn Sie eine größere Maschenweite haben. Das heißt, davor braucht man keine Angst zu haben. Hier, das ist gerechnet für eine Maschenweite, die so in der gleichen Größenordnung ist, wie die typische Fahrdistanz. Da ist man in der Stadt wahrscheinlich sogar schon drunter und im Ländlichen ist man wahrscheinlich sogar ungefähr da. Wenn man die stillgelegten Strecken zum Teil wieder reaktiviert, wie es jetzt geplant ist. Was aber außerdem noch interessant ist, neben dem Energiebedarf, ist das Verkehrsaufkommen. Was Sie hier sehen, ich definiere es jetzt mal hier, dieses L, das ist die Maschenweite des Liniennetzes geteilt durch die durchschnittliche Fahrdistanz. Also hier bei 0,8, das waren noch die anderen, also bei einer ähnlichen Größenordnung. Was Sie hier sehen als die durchgezogene Kurve, das ist das Verkehrsaufkommen, wenn Sie ein reines Shuttle-System haben, also wie diese Ecobusschen und nichts anderes. Als einziges halt nur noch den MIV. Einfach hier geteilt durch, also wiederum das Verkehrsaufkommen an Shuttle geteilt durch das, was Sie hätten, wenn alle mit dem Auto fahren würden. Da sehen Sie, bei ganz kleiner Anfragefrequenz, so wie wir sie im Harz hatten, das waren natürlich viele, viele Kunden, aber wir hatten hier gar nicht so viele Autos. Das heißt, das ist natürlich viel weniger gewesen, als insgesamt an Verkehr dort war. Da kommen Sie in die Nähe von 1. Das heißt, da ist mit dem normalen Shuttle, da haben Sie ungefähr ein ähnliches Verkehrsaufkommen wie mit dem MIV. Sie hätten trotz des Pooling, das war ungefähr das, was Sie gesehen haben, wir unsere blauen Punkte, die lagen ungefähr auf der MIV-Kurve. Aber Sie sehen, wenn die Anfragefrequenz raufgeht, dann geht es hier deutlich runter. Und Sie könnten im U-Bahn-Bereich durchaus mit so einem Shuttle-System schon auf das Verkehrsaufkommen um Faktor 3 drücken. Aber wenn Sie bimodal fahren, dann sehen Sie, kommen Sie dramatisch runter. Und schon im suburbanen Bereich kommen Sie im Verkehrsaufkommen hier auf 0,20%. Hier im Urbanen haben Sie fast keinen Verkehr mehr. Das Einzige, was noch fährt, sind ein paar Shuttles, die Leute auf die Linien bringen und die Linien bringen die Leute weg. Und auch da sieht man, dass man, wenn man es zu gut meint, mit zu enger Linienführung, dass man da gar nicht mehr viel gewinnt. Es wird sogar auch eher schlechter. Das heißt, man braucht also keine Angst zu haben vor zu hohen Investitionen. Die Liniensysteme, die man hat, die würden für ein System wahrscheinlich bestens ausreichen. Das ist eigentlich eine ganz gute Bilanz. Auch da ist es natürlich so, wir haben jetzt hier simuliert und gerechnet. Was wir gerade machen, ist das auf einem Realstraßen und Linien jetzt nochmal nachzurechnen. Da erwarten wir keine großen Änderungen, höchst quantitativ ein paar Prozent hin oder her. Aber wir haben auch da gesagt, jetzt machen wir auch ein Experiment. Wir haben uns zusammengetan mit den Leipziger Verkehrsbetrieben. Die wollten sowas unbedingt haben, so ein bimodales System. Und haben hier in diesem Bereich Wiederitzschwaren, hier ist die Leipziger Messe hier oben in der Gegend, haben wir jetzt so ein System ausgerollt. Wir fahren da mit solchen kleinen London-Taxis. Das System heißt Flexa, fährt aber eben mit unserer Software, die wir am Max-Planck-Institut gebaut haben. Und wir waren auch da, es war keine Werbung, praktisch keine Werbung, nur in den Straßenbahnen in Leipzig kommt manchmal auf dem Monitor sowas eingeblendet. Nach nur 14 Tagen waren wir bei Vollast, das ist hervorragend akzeptiert worden. Was ganz interessant war, auch jetzt für die Landesnahverkehrsgesellschaft, sehr interessant, der Linienbetrieb wurde gestärkt durch Hinweis- und Zubringereffekt. Warum? Das hatten wir eben in Bad Gandesheim noch nicht, darum habe ich das da absolut verstanden. Dort in diesem Bereich fährt auch ein Stadtteilbus. Den hatten sich die Einwohner dort mal erkämpft, weil da überhaupt sonst keine vernünftige Anbindung war. Die Leute kamen hier in diesem Stadtteil nicht von A nach B. Und dann haben die Leute gesagt, okay, wir machen das jetzt mit dieser Ecobus-Software, auch wenn wir wissen, dann geht der Stadtteilbus endgültig kaputt. Der fährt nur einmal die Stunde. Die Leute wussten schon gar nicht mehr, wann fährt er nochmal, wo ist nochmal die Haltestelle, da ist kaum einer mitgefahren. Das war so ein Geisterbus. Jetzt ist aber so, wenn jemand mit unserer App, mit unserer Software, gerade von hier nach hier fahren will und in 5 Minuten fährt dieser Stadtteilbus, dann kriegt er überhaupt kein Shuttle angeboten, weil das eben die Linie voll integriert. Das sagt dann, ach, da fährt in 5 Minuten der Stadtteilbus, die alte Stelle ist nur 50 Meter weg, jetzt geht er mal hin und fahr mit dem Stadtteilbus. Und schwupp, hat der Stadtteilbus mehr Fahrten als vorher. Das funktioniert nämlich. Und natürlich auch durch den Zubringereffekt, denn es gibt hier Verknüpfungshaltestellen. Man kann ohne weiteres von hier dann zum Hauptbahnhof fahren, man wird hier zur Zubringerhaltestelle gebracht und fährt dann nach Leipzig. Das geht alles auch vollautomatisch mit einer App und einer Buchung. Wir haben die ortsansässige Privatwirtschaft beteiligt. Das wurde natürlich ausgeschrieben, das ist Teil des Konzepts. Die Shuttles werden natürlich ausgeschrieben, weil es die öffentliche Hand gemacht hat. In der ersten Runde hat sich Taxi 4884 beworben, einen Zuschlag bekommen, die haben die Shuttles gefahren. Jetzt, in der zweiten Runde war Clever Shuttle besser und jetzt fährt Clever Shuttle diese Shuttles. Wir haben erst gedacht, Clever Shuttle ist unser großer Konkurrent, müssen wir aufpassen, dass wir denen nicht so viel verraten. Jetzt sind sie unser Kooperationspartner, hat sich herausgestellt, die interessiert der Algorithmus gar nicht so. Die fühlen sich viel stärker im Flottenmachen. Das macht ihnen viel mehr Spaß. Und sagt, ja wunderbar, wir machen den Algorithmus, ihr macht die Flotte. Alles klasse. Wir haben schon inzwischen 3 Bediengebiete. Ein 4. ist in Planung. Und was natürlich geht, das ist ja genau das, was dieses intermodale Konzept will. Das ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier in Wiederischwaren sind und Sie möchten hier nach Holzhausen, dann kriegen Sie eben einen Shuttle hier zur Verknüpfungshaltestelle. Sie fahren mit der Linie in diesen Bereich und dort werden Sie abgeholt und zu Ihrem Ziel gebracht. Also das wird voll durchgeroutet von einem Bediengebiet in das andere. Und die Vision der Leipziger Verkehrsbetriebe ist, den gesamten Leipziger suburbanen Raum sukzessive durch so einen Kranz aus Bediengebieten zu erschließen. Innerhalb von Leipzig Innenstadt ist das Haltestellennetz so dicht, da brauchen Sie solche Shuttles nicht. Man kann also im gesamten, bis hinein in den ganzen Großraum Leipzig, kann man dann von A nach B kommen und braucht kein eigenes Auto mehr, braucht auch nie wieder einen Parkplatz zu suchen, nebenbei bemerkt. Ja, und seit dem Januar 2021 gibt es dann jetzt die EcoBus GmbH. Das kann man also jetzt von der Stange kaufen, das ist halt eine Max Planck lizenzierte Software. Kunde, der Aufgabenträger, kommt zu uns, sagt, nennt den Zustand des Bediengebiets, benennt eine Bedienqualität, zum Beispiel eine maximale Regelwartezeit, zum Beispiel eine Viertelstunde, und sagt, welche Anfragefrequenzen sind denn auf den involvierten Relationen zu erwarten. Und die EcoBus GmbH berechnet dann die Anzahl der benötigten Fahrzeuge, die durchschnittlichen Wartezeiten, die man erwarten wird, erwartende Poolingrate zu erwartende Kosten. Das wird im Rahmen von Kundenworkshops dann alles erarbeitet und macht die Installation und die Lizenzen und den Support. Beispiel: Göttinger Westen ist jetzt beschlossen im Stadtrat am 15. Mai. Leider kann ich jetzt hier diese Simulation nicht laufen lassen. Das ist also wirklich eine Simulation, die wir dann rechnen auf dem realen Straßennetz. Das ist ja alles öffentlich, über OpenStreetMap kommen Sie an alles dran. Da können wir das ganze System simulieren. Und der Computer kann natürlich das alles beliebig schnell ablaufen lassen. Das heißt, wir kriegen fantastische Daten darüber. Wir lassen dann hier Anfragen nach dem vorhandenen, nach dem Wissen über die Relationenstatistik. Die werden hier per Zufallsgenerator reingeworfen, die Shuttles werden geschickt, um die abzuholen. Und was wir dann als Ergebnis bekommen, sind zum Beispiel solche Kennkurven. Also hier in Abhängigkeit von der Anzahl der Busse, die wir fahren lassen, können wir sehen, bei einer bestimmten Anfragefrequenz, also jetzt zum Beispiel hier, das sind 30 Anfragen pro Stunde, das ist so eine typische Anfragefrequenz in dem Gebiet, da sagt uns diese Kurve jetzt, also mit 4 Bussen landen Sie also dann hier ungefähr bei der roten Kurve, das heißt, dann werden 80% der Anfragen in der spezifizierten Regelwartezeit bedient und die anderen 20% müssen halt ein bisschen länger warten. Oder wenn Sie 90% haben wollen, dann sehen Sie, da brauchen Sie 5 Busse. Das heißt, Sie können hier ganz genau ausrechnen, bei welcher Bedienqualität brauchen Sie wie viele Fahrzeuge. Dann können Sie das ausrechnen, was kostet das. Das heißt, EcoBus sagt Ihnen dann, kriegen Sie genaue Kostenaufstellung. Das kann man im Grunde auf die Euro genau ausrechnen. Aber wir können Sie gleich in die Ratssitzung gehen. Das kostet so und so viel. In diesem Fall Göttinger Westen kostet pro auf die Göttinger Bevölkerung umgerechnet pro Nase und Jahr einen Rollspritz. Ist also nicht so teuer. Zusammenfassend kann ich sagen, so EcoBus, diese Software zumindest leisten, also Tür-zu-Tür-Transport, das ist halt wichtig für die Konkurrenz zum MIV, durch die volle Integration von Linien mit den letzten Meile-Shuttles. Wir haben gesehen, EcoBus stärkt den Linienverkehr, es ist voll automatisiert und damit auch voll skalierbar. Es bewährt sich bereits im Regelbetrieb und kann also jetzt von der Stange gekauft werden. Und ich denke, wir haben damit auch gezeigt, und das freut mich halt sehr, On Demand ist wirklich zukunftsfähig. Vielen Dank.